Heute geht es um ein wirklich wichtiges Thema. Es ist sozusagen das Lieblingsthema der Deutschen und wie soll es anders sein? Es geht um Fußball. Unser heutiger Gast ist Julian Gressel, einer der besten deutschen Fußballspieler der amerikanischen Profiliga MLS. Here's Gressel. Good possession. 1-0 Atlanta. Julian Gressel with a shot and it's in. And on cue, Ellie Moreno. Julian Gressel. Brilliant tackle falls for Gressel once more. Julian Gressel. Back of the net. Rentwich flags that almost perfectly for Gressel to try and get on. Gressel has done so. It's Julian Gressel for Atlanta. And it is 3-0. Julian kommt aus Neustadt an der Aich. In Mittelfranken, übrigens nur unweit entfernt vom Geburtsort von Felix, meinem Co-Host. 12.000 Menschen kommen aus Neustadt und einer davon hat es in die Major League Soccer geschafft und hat sich dort zu einem der besten Mittelfeldspieler in den USA entwickelt. Wir haben mit dem jungen Familienvater über seinen ungewöhnlichen Weg zum Fußballprofi in den USA gesprochen. Herr Julian hat uns auch erzählt, woher sein Spitzname Gresselmania kommt, wieso Fußball in den USA in den letzten Jahren einen regelrechten Boom erlebt hat und wie es sich für ihn anfühlt, in einem leeren Stadion zu spielen und wie er sich dabei überhaupt selbst motiviert. Große Fragen, viele Fragen. Zudem hat uns Julian auch verraten, dass er gerne in 2022 für die US-Nationalelf, ich wiederhole, US-Nationalelf, auflaufen möchte. Grenzt natürlich an Landesverrat. Aber er hat uns seine Gründe geschildert und für Jogi Löw am Ende auch eine kleine Message hinterlassen. Hört rein und so jetzt direkt reinhören in Folge 27 mit Julian Gresselmania. Ich wünsche euch viel Spaß.
Hi, ich bin der Julian Gressel, wohne hier in der Nähe von Washington in Virginia und wunderbar together fühle ich mich, wenn ich Amerika und Deutschland, die Kulturen vereinen kann und mit meiner Familie über die Unterschiede reden kann, aber auch viel Feedback bekommen von, wie denn das Leben in Deutschland zurzeit ist und
Julian, danke dir. Schön, dass du dir die Zeit nimmst im harten Fußballer-Attack. Wie geht's dir? Wo treffen wir dich eigentlich gerade?
Sehr gerne, ja. Ich bin, danke für die Einladung erstmal. Ich bin hier zu Hause in Northern Virginia, also ungefähr so eine Dreiviertelstunde weg aus Washington, D.C. Haben wir hier ein Haus in den Suburbs, also in den Außerorten, in den kleineren Orten außerhalb, eben von den großen Städten und alles
wir
gut soweit.
Ist du und?
Ich und meine Frau Casey und unser Baby Sophie. Die ist jetzt bald 4 Monate alt.
Wow, und ihr lebt das Suburban Life, hast du gerade gesagt. Ich bin auch gerade in einem Suburb hier in Florida. Also das heißt Auffahrt mit Auto, Garage, Haus und alles, was man macht, einkaufen, Baby irgendwo hinbringen, alles mit Auto, ne? Also Car Country.
Genau, Car Country. Wir gehen doch aber trotzdem oft spazieren. Versuchen das so ein bisschen öfters zu machen, dass auch das Baby ein bisschen im Kinderwagen mit rauskommt und an die frische Luft kommt, wenn das Wetter dann passt. In letzter Zeit hat es nicht so oft gepasst. Wir versuchen ein bisschen hier und da mal ein bisschen spazieren zu gehen, aber sonst ist alles Car Country. Ja. Und Suburban Life ist anders, weil wir das so auch noch nicht wirklich erfahren haben. Wir sind letztes Jahr im Juli hierher gezogen. Und waren vorher auch nur in der Stadt. Also ich war ja vorher in Atlanta, wir waren direkt mitten in der Stadt gewohnt, in einem Apartment. Dann, als wir hier nach Washington gekommen sind, auch mitten in der Stadt gewohnt, in einem Apartment. Und dann, als die Schwangerschaft dann doch etwas weiterging und wir dann wussten, okay, jetzt brauchen wir ein bisschen mehr Platz, sind wir dann doch, haben uns dann doch nach dem Haus umgeschaut und haben dann eben eins gefunden und ja, jetzt sind wir die Parents in den Suburbs.
Super. Ja, der Olli ist auch gerade Papa geworden, obwohl es, wie lange ist es bei dir her, Olli?
Ja, jetzt 11 Monate. Wir feiern bald das eine Jahr.
Wow, ja. Ja. Die Zeit vergeht schnell, das habe ich auch schon mitgekriegt.
Glückwunsch an dieser Stelle nochmal an dich und deine Frau. Ich muss natürlich fragen, wie viel Schlaf hast du zurzeit?
Ich habe eigentlich ganz gut viel Schlaf, wenn ich ehrlich bin. Wir haben sie ist ein richtig gutes Baby. Wir haben von Anfang an ja eigentlich ziemlich viel Schlaf bekommen. Nur am Anfang muss man alle 3 Stunden aufwachen, damit sie ziemlich viel essen. Aber mittlerweile schläft sie eigentlich von so 10.30 Uhr, 11 Uhr bis früh um 7, 7.30 Uhr, 8 Uhr. Also so, dass man 8 Stunden mal am Stück durchschlafen kann, das ist schon nicht schlecht.
Das hört sich ja richtig gut an.
Wie ist es bei dir? Ist es bei dir anders?
Meine Freundin hört den Podcast, deswegen ich schlaf durch. Ich übernehme immer morgens ab 7 und nachts. Ja, wären wir unter uns, würde ich es anders sagen.
Naja, es ist halt ein, wenn du Mann bist, die Versuchung ist groß, einfach durchzuschlafen, ne? Und die Frau halt einfach alles machen zu lassen, nachts auch das Füttern und so weiter. Also das ist ja kein Geheimnis, das ist ja nichts Neues. Ich glaube, die Schwierigkeit besteht dann darin, als Mann auch zu sagen, ich übernehme jetzt auch mal einen Part, ich stehe jetzt auch mal auf und nehme mal der Frau das ab und gebe vielleicht auch mal das Fläschchen und so. Also ich bin da auch kein Unschuldiger. Ja, ich habe 2 Kids, 1 ist 2, das andere ist 6. Und es ist nicht so easy, da die Balance immer zu finden, weil es halt für uns leichter ist, sich umzudrehen und zu sagen, komm, mach du mal.
Ja, klar, aber bei uns war es so, dass, oder auch bis jetzt noch, dass sie nur gestillt wird, unser Baby. Und deswegen ist es da schwer für mich, hier aufzustehen, wenn sie nur da sitzt und stillt, mitten in der Nacht, wenn man ja so im Halbschlaf ist. Es war schon schwer und ich habe dann versucht, ein paar Mal mit aufzustehen, aber es ging auch nicht wirklich. Sie hat mich dann immer angestupst danach und hat gesagt, hier, du musst nur die Windeln wechseln, schnell, und dann sie wieder ins Bett bringen. Also so haben wir uns dann ein bisschen die Arbeit geteilt. Aber sie hat dann doch noch mehr gemacht als ich.
Und Olli, was war das, was deine Freundin jetzt nicht hören darf, dass du immer durchschläfst?
Ja, oder? Ich schlafe halt durch, aber ich übernehme immer morgens 6.30 Uhr und dann machen wir, also von 6.30 Uhr bis 9 Uhr, da gehe ich zur Arbeit und abends wieder um 18 Uhr. Und ich habe das anfangs so wie Julian gemacht, so die ersten 4 Monate, dass sie gestillt hat und ich dann Windel gewechselt habe, aber das inzwischen nicht mehr. Ich hab die große Ehre, dass ich nachts durchschlafen darf.
Eine große Ehre. Und wir wissen natürlich auch alle, was Schlaflosigkeit, wie sich das auf den Beruf auswirkt. Julian, bei dir geht ja, glaube ich, das Training bald wieder los, ne? Also viele von uns haben ja die berühmten Pandemic 5 angelegt, also so einen kleinen neuen Jahresring uns in die Hüften gelegt. Wie hast du das gemacht? Hast du vielleicht ein paar Workout-Tipps für junge Väter zu Hause?
Also es war schwer. Wir haben uns natürlich die Zeit aufgeteilt. Meine Frau ist auch ziemlich aktiv und will auch immer wieder, ob es am Fahrrad ist oder joggen gehen oder so. Es war nicht leicht. Wir mussten uns immer natürlich aufteilen und wir haben dann uns eine kleine Gym hier in unserem Keller eingerichtet, wo wir ein Laufband geholt haben, so ein Peloton-Fahrrad haben wir da stehen, wo man dann mal schnell eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde draufgehen kann. Das war so am Anfang. Was ich auch gemacht habe, wo wir wussten, okay, jetzt schläft sie, jetzt ist es mal ziemlich leicht, so ein Workout reinzukriegen, aber und umso länger bei mir diese Off-Season eben ging, die Pause, wusste ich eben, okay, ich muss eigentlich ein bisschen mehr machen und muss wieder ein bisschen mehr härter arbeiten. Und da hat dann meine Frau auch Verständnis dafür natürlich, weil ich dann auch fit werden muss für meinen Job. Und es dann so ein bisschen ist wie Arbeit. Und da bin ich dann öfters eben auch mal in den Gym gefahren hier oder zu einem oder länger ein bisschen joggen gegangen außen und sowas. Also wir haben uns da ganz gut verständigt und ganz gut aufgeteilt. Deswegen habe ich jetzt diese 5, diesen Ring, den du beschrieben hast, nicht unbedingt zugelegt. Aber ja, Workout-Tipps sind einfach, du musst einfach schauen, dass du irgendwie die Zeit findest, aktiv zu bleiben. Und wir brauchen das auch. Wir sind so 2 Menschen, die gerne eben ein bisschen schwitzen am Tag, um so den Ausgleich ein bisschen haben, um wegzukommen von dem, nicht nur auf der Couch sitzen und so, das können wir auch ehrlich gesagt nicht. Und da war es dann schon leicht, auch Zeit zu finden, einfach ein bisschen zwischendrin. Mhm. Wie gesagt, wenn man da ganz gut kommuniziert und sich eben mal gut einteilt mit dem Baby, dann geht das schon.
Ja, und fit sein ist auch eine Gewöhnungssache. Das vergisst man oft. Dann muss den Körper dran gewöhnen, dann will er das auch, dann verlangt er das auch und dann wird der innere Schweinehund auch immer kleiner.
Ja, und ich muss ja auch zu einem bestimmten Punkt hin. Also ich muss ja auch fit sein und ja, wie gesagt, ist halt dann doch mein Job.
Dein Job ist es auch irgendwie einer der besten Fußballer in den USA zu sein. Du bist ja in der MLS, also Major Soccer League, unterwegs schon seit
Major League Soccer. Sorry.
Major League Soccer, danke. schon seit mehreren Jahren unterwegs. Du bist Rookie of the Year gewesen, als du 2017 losgelegt hast, bist dann Meister geworden, 2018 wie so eine Bilderbuchkarriere. Aber wir gehen mit unseren Gästen immer gerne zurück nach Hause. Und wir haben über dich gelesen, Neustadt an der Aisch, Mittelfranken, da komme ich auch her.
Metropole.
Bei mir ist es eine Metropole, ja, wie die Mittelfranken sagen. 12.000 Einwohner, glaube ich. Und ich komme aus Nürnberg, also ganz in der Nähe, was wir sagen, wirklich die Frankenmetropole ist. Bist du Clubfan? Bist du so zum Fußball gekommen oder wie lief das bei dir?
Nee, also meine ganze Familie war, also ich bin kein Club-Fan, erstmal vorneweg. Meine ganze Familie war.
Das Interview ist dann beendet, ich muss dann auch los. Ciao.
Meine ganze Familie war ja sehr fußballbegeistert. Mein Papa hat selber gespielt, damals für Vestenbergskreuth noch gespielt, als die noch existiert haben. Und dann eben für Neustadt an der Aisch gespielt und mein Opa war Manager für Neustadt an der Aisch. Wir haben eine kleine Firma eben in Neustadt, ein Familienunternehmen. Und ja, es war eigentlich Fußball von Anfang an. Ich habe noch zwei kleine Brüder. Und als ich eben ja, ein bisschen aufgewachsen bin dann mit denen, war ja Fußball von Anfang an dabei. Immer einen Ball mit rumgetragen mit mir, sagt meine Mutter zumindest jedes Mal. Alle meine ersten Wörter war bei, was Ball hat bedeuten sollen. Und ja, irgendwie war ich dann einfach mittendrin. Ich war dann mit meinem Papa immer unterwegs bei den Auswärtsspielen, bin ich mal mitgefahren mit dem Bus, als ich ein bisschen älter geworden bin. Und das waren super, super Zeiten. Es hat richtig Spaß gemacht. Und da kann ich mich auch noch richtig gut dran erinnern, wenn ich ehrlich bin.
Familienunternehmen, hatte das dann auch mit Fußball zu tun oder was?
Nee, es ist eine Spedition und Logistik. So ein mittelständiges Unternehmen. Ich weiß gar nicht gerade, wie viele Mitarbeiter, wie viele Transport-LKWs wir da haben. Aber das hat vor Generationen mein Ur-Ur-Ur-Opa mal angefangen mit einem Agrarhandel. Und mein Opa hat es dann jetzt so, ja, eben in so eine Transport-Spedition und Logistik eben umgewandelt mit meiner Mutter zusammen.
Also das heißt, wer gerade den Podcast hört und auf der Autobahn unterwegs ist, mal gucken, ob man
Gressel-Spedition
mit Gressel vorbeifahren sieht.
Gressel-Spedition und Logistik, ja.
Alles klar. Und wann hast du denn dann gecheckt? Ich meine, du bist ja in der Fußballwelt dann aufgewachsen, so ganz klassisch, der kleine Verein, wo sich alle kennen, jedes Wochenende auf dem Platz. Man ist wirklich so eine verschworene Gemeinschaft. Und da wird ja auch von Anfang an geguckt. Der Wettbewerb ist ja groß. Wie hast du denn und wann hast du denn gemerkt, dass du so einen Tick besser bist als die anderen?
Also ich habe das selber, glaube ich, gar nicht gemerkt, bevor das andere gemerkt haben. Ich habe dann in Neustadt angefangen eben und habe ein paar Altersklassen höher gespielt, weil ich eben super begeistert war beim Spielen. Ich wollte unbedingt immer spielen und bin dann ziemlich schnell, oder meine Mutter oder meine Eltern haben mich dann zu Greuther Fürth in die Jugendabteilung gesteckt.
Ach, also ja, tut mir leid,
deswegen bin ich auch kein Clubfan. Ja.
Man sagt ja in Nürnberg lieber Fünfter als Vierter, ne? Das ja, kennst du wahrscheinlich,
genau,
den Spruch.
Genau, ja. Das habe ich auch schon öfters gehört. Ja. Mhm. Und bin dann da eben, ich glaube, wann war das, U9, U7 glaube ich sogar, irgendwie so, also ganz, ganz jung zu Greuther Fürth gegangen in die Jugend und war dann da ziemlich lange, wenn ich ehrlich bin. Und deswegen, als ich da so bewusst, spielt man da noch nicht wirklich Fußball, ne, wo ich jetzt sage, boah, der ist viel besser als ich, der ist besser als ich. Man spielt einfach in dem Alter. Und so war das damals für mich. Meine Mutter oder mein Vater, die waren natürlich, muss ich riesen Dank aussprechen natürlich, dass sie mich da mit rein haben. Muss man ja auch erstmal machen, eine halbe Stunde immer zum Training fahren und das drei, viermal die Woche, also nicht in dem Alter, aber dann später. Und dann noch zwei kleinere Brüder, die das gleiche gemacht haben und wir dann, die so den ziemlich genau den gleichen Weg gegangen sind, die dann ja, in unterschiedlichen Altersgruppen waren, zu unterschiedlichen Zeiten noch trainiert haben und so. Also es war ein Riesenaufwand, den die da betrieben haben für uns, dass wir eben ja ein bisschen Fußball spielen können und hoffentlich irgendwann mal ja da Profi werden können oder so. Aber
viele Stunden im Auto, definitiv. Viele Stunden auf dem Platz, ja. Viel schlechtes Essen an der Seitenlinie.
Ja, genau. Und das sind alles, muss ich, wie gesagt, einen riesen Dank einfach aussprechen an meine Eltern, dass sie mir das so bereitet haben und diesen Weg mir so einfach geholfen haben, das so zu machen.
Alles klar. Ich habe ja auch mir überlegt, was macht Fußball noch aus in Deutschland? Und es ist auch Fußballfans und kleine Kinder, die Fußball spielen. Es sind die Frisuren. Ne? Also du hast ja inzwischen eigentlich einen gewissen Style, der mit Fußball einhergeht. Das hat auch viel mit Instagram zu tun, mit von Ronaldo angefangen abwärts. Wenn ich jetzt deine Frisur so beurteilen soll, ist das eine Fußballerfrisur? Eigentlich Undercut schon, oder?
Ja, wir hatten keinen Undercut zur Zeit. Nee, es ist ein, so ein bisschen. Ich hatte damals so richtig Justin Bieber-Haare noch, als ich in der USA noch war, oder kurz bevor ich in die USA gegangen bin, und das musste dann irgendwann weg.
Und also seitdem, Justin Bieber-Haare heißt richtig, richtig dicke Wolle auf dem Kopf?
Nee, und dann also längere Haare, einfach lang gewachsen und so direkt über den Augenbrauen, die Stirn so bedeckt und so. Findet man bestimmt ein paar Bilder online, wenn man da ein bisschen rumsucht. aber nicht zu empfehlen auf jeden Fall.
Der Gressel Bieber ist dann in die USA eingetaucht, und Olli, du hast das ein bisschen nachrecherchiert, den Weg von Julian.
Ja, vor der USA, 2011, 2012, bist du noch in die Regionalliga Bayern, hast es dahin geschafft und hast für Eintracht Bamberg gespielt. Und ich glaube dann 2013 bist du in die USA gewechselt, um zu studieren und Unifußball zu spielen. Ich habe mich gefragt, wie bist du darauf gekommen, nach Amerika zu gehen?
Ich glaube, da muss man noch ein paar Jahre zurückgehen, ehrlich gesagt, weil zwischen der 10. und der 11. Klasse, also es ist so alles eine ganz lange Geschichte bei mir, wenn ich ehrlich bin. Ich wurde dann von Greuther Fürth rausgeschmissen in der Art. Also die haben dann gesagt, sie wollen mich nicht mehr übernehmen für die nächste Jahrgangsstufe. Als ich 15.
Die Fürther sind schlechte Menschen. Nee.
Als ich so 15, 16 war. Und ich habe dann eben für einen kleineren Verein, also in der Umgebung gespielt, mit Freunden gespielt und wollte dann eben was anderes machen einfach. Und habe mich dann dazu entschieden, zwischen der 10. und der 11. Klasse in die USA zu gehen und so ein Gap Year zu nehmen und so ein Austauschjahr einfach zu machen. War dann ein Jahr in Florida, hatte eine überragende Zeit mit 16, 17 Jahren. Und habe da eben so die Kultur ein bisschen kennengelernt, wusste dann, okay, was auf mich zukommen würde, wie die Schule ist, was denn im College vielleicht passieren könnte und so. Also so ein bisschen im Hinterkopf hatte ich das danach, als ich zurückgekommen bin, schon noch. Dann, als ich zurückgegangen bin, wie du gesagt hast, war ich dann in der Regionalliga, habe da ganz gut gespielt und habe dann eines Tages eine Facebook-Nachricht bekommen von so einer Recruiterin für so eine Berateragentur oder eine Agentur, die eben Sportler oder Sportler aus Deutschland mit Colleges verbindet und eben denen hilft, Stipendien zu bekommen die dann da eben vermittelt so in der Art, ne? Und da habe ich zurückgeschrieben, ja, hätte ich Interesse, was müsste ich denn machen, so in der Art. Und dann ging das eben so ein bisschen los, der Prozess, wo man dann ein Online-Profil erstellt und sich mit diesen Agenten da ein bisschen interviewt oder so ein Highlight-Video zusammenstellt, sodass die dann eben rausgehen an die Colleges und denen das eben vorstellen. Und ich glaube, dass wenn ich dieses eine Austauschjahr, also ein paar Jahre vorher, nicht gemacht hätte, dass ich da nicht so offen dafür gewesen wäre und das alles so nicht zustande gekommen wäre, glaube ich. Deswegen ist das ein Riesenbestandteil eben von dem, was danach gekommen ist.
Und hast du im Rahmen des Austauschjahres, hast du auch viel Fußball gespielt, in der eigenen Mannschaft gehabt?
In dem Austauschjahr, da habe ich, ich habe mir keinen Druck gemacht, ehrlich gesagt. Ich bin da hingegangen und wollte einfach Spaß haben. Ich wollte mich einfach, wollte ein bisschen erwachsener werden, also mit 16, 17 selbstständig, habe dann bei einer Gastfamilie gewohnt, habe aber Fußball gespielt an der Schule. Es war eine ziemlich kleine Highschool, so eine private Highschool in Florida. Da waren dann, glaube ich, nur 300 Schüler. Also ganz, ganz mini. Habe dann aber Fußball gespielt, weil eben auch die Familie, bei der ich war, sehr, sehr sportbegeistert war. Habe dann auch für die Highschool Lacrosse gespielt, habe Lacrosse angefangen, eine Saison gespielt. Und Golf. Ich habe auch Golf gespielt in Florida, wenn man schon mal ist. Ich habe dann Golf in Deutschland angefangen gehabt und habe mir dann eben gesagt, komm, dann spiele ich auch für die Golfmannschaft. Also habe schon mich erweitert, aber habe trotzdem Fußball gespielt eben. Ja, es war eine super Erfahrung.
Jetzt ist ja Fußball in den USA, ich erlebe das ja im eigenen Leib, auch in New York, die Fußballplätze werden immer mehr. Es sind immer mehr Kinder, die Fußball spielen, und es entwickelt sich zu einer Art Breitensport. Aber vor jetzt inzwischen 8 Jahren, als du ans College gekommen bist, war das ja noch nicht so. Wie sehr warst du da auch ein Underdog als Fußballer neben den Footballern und den Basketballern und Baseballern, die ja so die Stars sind?
Es war, also erstmal muss ich sagen, ich bin ja dann zu Providence College, und da, es gab keine, wir hatten keine Footballmannschaft, wir hatten keine Baseballmannschaft. Der King war so Basketball. Das ist eine Basketballschule. Und deswegen war das College auch nicht so groß, und das hat mir ganz gut getan, glaube ich, ne, dass ich nicht auf so einen riesen Campus komme, wo man ja keine persönlichen wirklichen Relationships bilden kann mit Lehrern oder mit anderen Studenten wirklich, sondern mir hat da eben die Fußballmannschaft dann trotzdem geholfen. Also es war nicht so groß, dass es alles so ein bisschen overwhelmed war, so in der Art, ne, dass es nicht überfordert war. Entschuldige übrigens für mein Deutsch. Ich bin hier, spreche nicht so viel Deutsch zurzeit. Aber ja, und deswegen war das nicht so ein Schock für mich in der Art. Da war Fußball schon an ziemlich hoher Stelle, weil es dann so der zweite, dritte, vierte Sport war an der Schule. Und ich hatte da schon ein ganz gutes Gefühl, dass da die Schule nicht das so als so Randsportart sieht, sondern dass man dann wirklich auch wichtig ist in der Art.
Also ich freue mich, dass wir Deutsch sprechen, weil ich mich auch freue, einfach das Rollen der R mal wieder ein bisschen zu hören von einem Fellow Franconian. Aber ich weiß genau, was du meinst. Es ist einfach, manche Wörter kommen einem schneller, wenn man zwischen zwei Sprachen lebt. Und das ist ja eine interessante Story, dass du quasi an einem Ort gelandet bist, wo Fußball irgendwie an sich schon da war. Wie erklärst du dir denn allgemein, dass dieser Sport in den USA so beliebt geworden ist? Wie erklärst du dir diesen Hype um Fußball und diese wachsende Popularität in den USA?
Ich glaube einfach, dass natürlich viele, viele Spieler, wie zum Beispiel, wenn jetzt Bastian Schweinsteiger hier rübergekommen ist, oder der Zlatan Ibrahimovic oder Frank Lampard oder damals war David Beckham, das hat so das alles ein bisschen ausgelöst.
Da sind wir wieder bei den Frisuren, ne? Also genau, ja. Da spielen die Frisuren auch immer eine Rolle.
Ja, wo da halt so Weltstars aus Europa hier in die USA kommen und da eben noch so ihre Karriere ja ein bisschen ausklingen lassen, aber diese Popularität von dem Sport eben einfach anhebt. Und ich glaube, die MLS oder auch andere Vereine hier haben das dann ein bisschen weitergenommen in dem Sinne, wo sie gesagt haben, nee, wir können nicht so auf diese alten Stars uns verlassen, wir müssen selber was dafür tun und selber Qualität hier reinbringen in die USA oder in die Liga. Mehr Qualität als nur Weltstars, die eben ihre Karriere ausklingen lassen wollen, sondern wir brauchen hungrige, willige, junge, dynamische Spieler. Und da haben sie in den letzten Jahren, vor allem in den letzten Jahren, sehr viel, sehr gute Arbeit geleistet, glaube ich. Deswegen wird das alles einfach ein bisschen populärer. Wie gesagt, ich glaube, das ist die beliebteste Sportart auf der Welt, Fußball. Mhm. Dass es dann irgendwann hier in die USA kommt, war, glaube ich, schon auch klar. Und jetzt.
Hungrig, willig und dynamisch. Ja, das ist mal eine tolle Beschreibung für Julian Gressel. Du bist ja dann 2017 gedraftet worden, an 8. Stelle von Atlanta United, hat mir Olli verraten. Die Mannschaft gibt es noch nicht so lange, die gibt es ja seit 2014. Ihr dürftet aber sofort in diesem riesigen Stadion spielen. Und vielleicht kannst du uns mal mitnehmen dahin. Was ist so ein Moment aus deiner Anfangszeit, an den du dich immer erinnern wirst, den du vielleicht auch schon über und über und über erzählt hast mit deinen Freunden, mit deiner Familie? Was ist so ein Moment aus dieser Zeit, an den du dich für immer erinnern wirst?
Es ist mein erstes Profispiel. Also das erzähle ich ganz oft oder denke ich auch oft drüber nach, weil ich jetzt, wenn ich zurückblicke, da überhaupt überhaupt keine Ahnung hatte, was ich mache, so in der Art. Also, also alles wie im Film, so ein bisschen. Ja, wie du gesagt hast, ich wurde gedraftet an 8. Stelle, war schon ein Trauma an sich, dass ich da dieses, das eben so schaffe im College, dass ich da so viele Aufmerksamkeit erzeuge, dass ich da dann eben gedraftet werde von einem Profiverein und da eben meinen ersten Profivertrag unterschreiben darf. Und dann als Rookie, was hier in den USA ein riesen, ja, so ein Vorurteil eigentlich ist bei vielen Vereinen, da dann eben sofort reinkommen in eine neue Mannschaft mit einer riesen Fanbase und richtig geilem Support von den Fans von Anfang an und da sofort Spiel und sofort ja, auf dem Platz stehen darf von Anfang an, war ein Wahnsinn. Und habe ich mir auch so nicht erträumt, wenn ich ehrlich bin, vorher.
Aber was war der Film, von dem du gerade gesprochen hast? Du hast gesagt, diesen Moment, an den du dich immer erinnerst, der filmreif war. Was war das?
Es war, als wir beim Einlaufen einfach das ganze Spiel dann, meine Mutter kam rübergeflogen aus Deutschland, wir waren da, wir sind also schon vom Bus ausgestiegen und da durch die Massenmengen gelaufen, wo die uns alle zugeschrien haben, wo ich mir gedacht habe, boah, das ist ja einfach nur Wahnsinn hier. Und dann sind wir zum Aufwärmen raus, alle haben geschrien, das Stadion war schon voll beim Aufwärmen, also was man auch noch nicht kennt, ne, so. Und dann zum Einlaufen wieder raus und wir haben dann das 1-0 gemacht, was ein riesen Moment war. Also in dem Sinne bist du halt im Spiel, da ist ein bisschen anders, aber dann zurückblickend war das ein Wahnsinnsmoment. Oder dann haben wir das Spiel dann 2-1 verloren. Aber danach, dann, als ich dann meine Mutter gesehen habe, wie sie Tränen in den Augen hatte, wo ich sie gedrückt habe und solche Momente einfach, wie sie mir erzählt, wo beim Einlaufen, sie konnte da ihre Augen nicht aufhalten und musste da die ganze Zeit ja, durch die Tränendrüse gedrückt, so in der Art ein bisschen.
Wow.
Also es sind, ja, da kriege ich jetzt Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, wenn ich ehrlich bin. Und es sind richtig schöne Momente, weil ich, wenn wir zurückgehen, wo ich vorhin erzählt habe, wie viel sie für mich gemacht hat oder meine Eltern allgemein für mich gemacht haben und das dann so ein bisschen zurückzuzahlen und das so ein bisschen ja, einfach zu sehen, wie weit ich das dann doch geschafft habe und es dann vor, wie viele Leute waren da, ich glaube 55.000 im Stadion dann mein erstes Profispiel zu machen, das machen dann diese ganzen Fahrten, die wir vorhin besprochen haben, alles wert und es ist dann natürlich schön zu sehen, dass sie das auch glücklich macht, so in der Art.
Das ist echt schön zu hören. Ich habe mich gefragt, also bei einem normalen Fußballspiel in den USA kommen so 20.000 Fans ins Stadion. In Atlanta hattet ihr zum Teil 70.000 Zuschauer. Ihr habt da eine riesen Community aufgebaut und den Verein, den gibt es noch gar nicht so lange. Ich glaube erst ein paar Jahre. Was ich mich frage, wie habt ihr das da geschafft, so eine Community, so eine Fankultur aufzubauen?
Ja, also es war alles ein bisschen Schock, glaube ich, als erstes. Ich glaube auch nicht, dass Atlanta United, wo sie gesagt haben, komm, wir machen einen Verein, dass die so wussten, dass da die Stadt so dahinter steht, so in der Art. Der Arthur Blank hat eine Riesenarbeit geleistet. Das ist der Besitzer von dem Club. Und ja, ich wusste auch nicht wirklich, wo ich da reinkomme, wenn ich ehrlich bin, bei der Draft. Natürlich hört man ein bisschen, okay, wir bauen ein riesen Stadion, aber dass es dann jedes Mal ausverkauft ist, wenn wir da spielen, das ist halt auch noch eine andere Geschichte, ne? Das ist Wahnsinn. Und ja, ich war schon immer ein Spieler, ein Typ, ich war selber früher auch in den Stadien gestanden, bei Greuther Fürth im Stadion als junger Spieler. Entschuldige, Felix, aber...
Entschuldigung, angenommen.
Aber deswegen wusste ich so, was so Fans fühlen, so ein bisschen. Ne? Und ich wollte das immer als Spieler dann, falls ich es dann irgendwann mal schaffe, so ein bisschen zurückgeben. Und diese Support oder diese Euphorie, die wir da hatten in Atlanta, war dann leicht für mich da hineinzuversetzen ein bisschen und da ja, so ein ziemlich outgoing und ziemlich offen zu sein als Spieler, der dann eben beschreibt, was er fühlt und mit Sachen, mit Interviews, mit einfach Meet and Greets und sowas, die Fankultur da eben ein bisschen einfach anregt, sodass die Fans sich Teil des Vereins fühlen. Und das wollte ich von Anfang an sein, so versuche ich immer noch zu sein heute. Und es war damals in Atlanta eine überragende Zeit und die Fans sind richtig, richtig geil.
Du hast auch von den Fans, ich glaube, es war in Atlanta, hast du auch einen eigenen Spitznamen bekommen. Gresselmania.
Gresselmania.
Wie kam das? Wie kam dieser Spitzname?
Ja, das kam also ganz natürlich, wenn ich ehrlich bin, weil ich da keine Ahnung, irgendwie, ich hatte nicht wirklich Ahnung, viel Ahnung über Wrestling und WrestleMania, daher kommt's, glaube ich, ne? Ich glaube, mich haben die Fans einfach spielen sehen und haben halt, ja, gesehen, wie ich mich in alles reinschmeiß vielleicht und richtig fighte und da, ja, in jeden Zweikampf reingehe voll und haben dann halt, ja, irgendwie diese Connection mit WrestleMania zu WrestleMania gemacht. Und ist natürlich schön, ist immer eine schöne Sache, wenn Fans einen Spitznamen haben für dich, weil das dann doch zeigt eben, ja, dass sie dich wertschätzen und dass sie dich ja, positiv beurteilen.
Also in Deutschland Kressel Spedition und Logistik, in den USA WrestleMania.
Genau.
Cool.
<Ja.
lacht> 2018 hast du dann die Meisterschaft mit Atlanta gewonnen. Bist aber Anfang 2020, also kurz vor, ja, dem Ausbruch der Pandemie, in die Hauptstadt nach Washington gewechselt. Warum? Warum nach DC? Wieso bist du da hingekommen?
Also es ist, also erstmal 2018 war so ein Bilderbuchjahr, wie fast schon 2017 war mit dem MLS Cup. Wir haben da überragenden Fußball gespielt und mit den Fans, wie wir schon gerade drüber geredet haben, es war Wahnsinn und ein Riesentraum. Und ich sehe hier gerade an meinem Laptop das Bild von dem MLS Cup, wo meine ganze Familie da war, von Opa bis Mutter, meine zwei Brüder, meine Tante. Also es ist Wahnsinn. Da diese Zeit war echt überragend. Und dann, ja, Anfang 2020, ich wusste dann, dass mein Vertrag, war dann im letzten Vertragsjahr und diesem Rookie-Vertrag, habe dann auch ziemlich gut gespielt die Jahre zuvor und wollte eben einen besseren Vertrag einfach haben, dem, was ich mir erarbeitet habe. Und in Atlanta, ja, die wollten das mir nicht wirklich so geben, wie ich das wollte, und haben eben, ja, die das alles ein bisschen hinausgezögert, bisschen länger gedauert, bis wir da, die Vertragsverhandlungen waren sehr zäh und sehr lange, und dann wusste ich irgendwann, okay, also irgendwann kommst du zu einem Punkt, wo du entscheiden musst, was du machst. Und in den USA ist es dann hier so, dass ich als Spieler eigentlich nicht wirklich viel dazu zu sagen habe, wo ich hinkomme. Das sind diese Trades, also diese Tauschgeschäfte, die da vorgehen. Und DC United war dann eine Mannschaft, die eben interessiert war an mir und wo Atlanta gesagt hat, okay, da könnten wir uns vorstellen, dass wir dich hingeben. Und die haben dann also am Ende des Tages einfach den besten Deal mit Atlanta gemacht, wo Atlanta gesagt hat, okay, den nehmen wir an, und dann musste ich dahin. Also es hätte jetzt auch LA oder Miami oder egal wo in ganz USA sein können.
Du sprichst da was ganz Spannendes an, finde ich, was so diese Unterschiede zwischen Profisport, ja, USA und Deutschland angeht. Da geht nämlich was ab, wo du eigentlich gar, obwohl du ein Star bist und obwohl du ein wichtiges Asset bist, du hast da gar keinen richtigen Einfluss drauf. Also du bist auch in dem Moment ein bisschen Spielball dieses Businesses, was Sport in den USA ja immer noch vordergründig ist. Und bist da auch dann ein bisschen so der Ping-Pong-Ball, ja, und der dann irgendwo landen kann. Was sind denn noch andere Dinge, wo du jetzt weißt, das läuft irgendwie so, das sind irgendwie krasse Unterschiede zwischen Fußball in USA und in Europa oder in Deutschland?
Da gibt es ehrlich gesagt ganz viele Unterschiede. Also dieses Trade-Geschäft, ja, wo die Spieler einfach keinen, ich könnte jetzt gerade in dem Moment eine SMS bekommen und sagen, hey, oder einen Anruf von meinem Berater, hey, du musst nach Austin oder nach Vancouver oder Montreal oder irgendwie so nach Kanada. Also es sind ganz, hört man auch öfters in der NBA und in der NFL, mhm, wo Spieler vom Spiel rausgenommen werden und in der Halbzeit gesagt, zu denen gesagt wird, ja, okay, du wirst da getradet und du wirst da weggeschickt, so in der Art. Andere Unterschiede sind, ja, wir haben hier eine Salary Cap zum Beispiel. Es wird ja in Deutschland zurzeit auch ein bisschen diskutiert, ob die das denn einführen wollen oder nicht. Also so eine Gehaltsmaximum für Vereine, was sie denn ausgeben können. Und das spielt natürlich eine Rolle, das hat natürlich eine Rolle gespielt in meiner Vertragsverhandlung mit Atlanta und all dem zusammen. Es gibt, ja, hier sind natürlich, die Reisen sind sehr, sehr lange hier. Das ist so ein Riesenunterschied, wo wir Spiele in Los Angeles haben zum Beispiel, wo wir von Atlanta aus, ja, 4,5, 5 Stunden hingeflogen sind, 2 Tage vorher hinfliegen und dann danach wieder 4,5, 5 Stunden heimfliegen und dann aber 3 Tage später manchmal wieder noch ein Spiel haben. Sind natürlich andere Anforderungen an den Körper. Und dann gibt es aber auch noch Unterschiede, wie wir haben ja eine Spielergewerkschaft zum Beispiel, die so den Grundlagenvertrag mit der Liga aushandelt. Da steht dann eben drin, wie viel Salary Cap jeder Verein zur Verfügung hat, wie viel Gehaltsgelder die ausgeben dürfen, wie viel Bonus wir bekommen, wie viele Flüge wir gechartert bekommen. Also all diese Sachen.
Wie viel verdienst du jetzt im Jahr?
Mehr als ich damals in Atlanta verdient habe. Nee, ich weiß nicht, ob ich das so direkt sagen will, wenn ich ehrlich bin.
Also wenn man das googelt, dann kommt man natürlich, landet man natürlich bei Summen. Ich habe eine Summe gesehen, 700 oder mehr als 700.000 Dollar im Jahr. Ist das so ungefähr
ja,
korrekt?
Ja, so im Durchschnitt über die, ja, pro Jahr, im Durchschnitt über die meine Vertragslaufzeit ist es so korrekt, ja.
Und wie denkst du über dieses Geld? Also was machst du auch damit? Hast du jetzt einen Berater oder einen Anlageberater oder sind deine Eltern das ja auch oft so, die dann helfen? Wie gehst du um damit, dass du jetzt so reich bist, Mattael?
Ja, ich habe, also wir haben hier, meine Frau hat Accounting und Finance studiert, also die kennt sich ein bisschen aus. Ich habe auch ein Business Major, damals am College studiert. Und deswegen, ja, wusste ich schon gut damit umzugehen, so in der Art. Wir haben aber trotzdem einen Finanzberater hier. Aber ja, und der hilft uns auch mit Anlagen und ja, weil ich dann so tief kenne ich mich dann damit auch nicht aus. Haben jetzt hier, wie gesagt, ein Haus gekauft. Alles wird gespart für die Sophie, für unser kleine Baby.
Also Casey schaukelt nicht nur die Sophie, sondern auch die Konten. Ja, das ist natürlich eine sehr schöne Zusammenarbeit.
Ich mache auch schon viel, wir machen da zusammen, aber wie gesagt, alles natürlich im Maßen. Wir sind jetzt nicht so, dass wir hier uns ein riesen Auto kaufen oder das Geld irgendwie ein bisschen zum Fenster rausschmeißen, sondern sind da schon ein bisschen pragmatisch, weil ich ja auch weiß, dass meine Karriere eben nicht für immer geht und das ziemlich schnell vorbei sein.
Du hast ja bei diesem Thema für einen Riesenknaller gesorgt. Du hast gesagt im Interview, du könntest dir vorstellen, nächstes Jahr 2022 bei der Fußball-WM für die, Achtung, US-Nationalmannschaft anzutreten. Für die US-Nationalmannschaft, Landesverrat, Politikum. Viral ging das. Aber wie willst du das eigentlich überhaupt machen? Also um mal zu verstehen, wie das überhaupt geht. Wie schnell kannst du denn jetzt eigentlich Amerikaner werden? Das ist ja ein Prozess, der manchmal Jahre dauert.
Also es ist, das hat mit dem, dass ich Profifußballer bin zum Beispiel gar nicht, also ja natürlich, dass ich für die amerikanische Nationalmannschaft spielen kann, damit hat es was zu tun, aber dass ich diese Staatsbürgerschaft bekomme, hat damit eigentlich nichts zu tun. Dadurch, dass ich eben eine Amerikanerin geheiratet habe, habe ich meine Green Card bekommen und dann, nach 3 Jahren habe ich dann eben, wenn wir immer noch verheiratet sind, habe ich dann eben die Möglichkeit, und ich diese Green Card noch habe ich dann eben die Möglichkeit, meine Staatsbürgerschaft zu bekommen, hier meine amerikanische, und dann wäre ich natürlich auch die Möglichkeit, dass ich da für die amerikanische Nationalmannschaft spiele, weil ich dann eben den deutschen Pass und den amerikanischen Pass hätte.
Das heißt, du hast den aber noch nicht, also das Verfahren läuft noch.
Genau, diese 3 Jahre, da bin ich gerade mittendrin. Also ich glaube, das sind jetzt fast 2 Jahre rum. Und dadurch, dass die WM eben auch im Dezember ist nächstes Jahr und nicht im Sommer, sind dann ein paar Monate Vorlauf noch. Also das Timing eigentlich würde ganz gut passen. Aber wie gesagt, ich nochmal zurückzugehen, ich fühle mich hier wie zu Hause. Also es ist ist wahrscheinlich auch unsere langfristige Heimat, wo wir hier unsere Kinder aufziehen wollen und danach auch hier bleiben wollen. Ich weiß, das hört meine Familie in Deutschland sehr ungern.
Kurz weghören, liebe Gressels.
Ja.
Und aber, ich habe auch eine Green Card, auch Amerikanerin geheiratet. Ich weiß, dass man sich entscheiden muss, ob man seinen deutschen Pass behält, wenn man sich bewirbt. Wie hast du dich da entschieden?
Also ich würde definitiv gern meinen deutschen Pass behalten, ja. Ich würde beide Nationalitäten auf jeden Fall weiterhaben, weil, wie gesagt, Deutschland auch Heimat ist für mich. Ne? Ich bin, es ist zu Hause, ich bin aufgewachsen, meine ganze Familie ist noch dort, und Deutschland den Rücken zu kehren, das wäre dann doch ein bisschen viel, glaube ich.
Julian, erlaub mir einmal die Frage, warum nicht Deutschland? Also warum nicht für die deutsche Nationalmannschaft spielen? Hat Jogi dich noch nicht auf dem Radar oder gibt es Kontakt? Ja, da gibt es keinen Kontakt?
Nee, also ganz ehrlich, wenn sie mich jederzeit gern, jederzeit gern, da würde ich keine Sekunde drüber nachdenken. Wenn er denn anrufen sollte, dann würde ich sofort sagen, ja, mache ich hundertprozentig und das ist eine riesen Ehrensache für mich. Aber bis jetzt war da eben noch nichts, kein Kontakt, keine Nachfrage, nichts, was ich irgendwie gehört habe. Und ja, die Talentschmiede in Deutschland ist vielleicht dann doch ein bisschen größer, als es hier in den USA zurzeit noch ist. Und wie gesagt, ich spiele hier in den USA vor anderen Leuten, die eben, ja, wo der Jogi Löw vielleicht nicht hier rüber schaut, weil eben der, wie gesagt, die Talente so groß sind in Deutschland und so gute Qualität da ist, dass es eben einfach ein bisschen anders ist. Und wenn hier der Nationaltrainer von Amerika zum Beispiel immer MLS guckt oder die ganzen Spiele guckt, weil hier auch viele Spieler spielen, die eben in der Nationalmannschaft sind und er mich da eben dabei immer sieht, dann ist es einfach eine bisschen andere Voraussetzung und muss man einfach mal schauen. Aber wie gesagt, ich habe noch ein bisschen Zeit, bis es denn überhaupt die Möglichkeit besteht.
Und hast du mit der US-Nationalmannschaft schon gesprochen oder mit dem Trainer?
Also direkt noch nicht. Ich habe mit ihm direkt noch nicht gesprochen. Ich glaube, er hat es mal kurz erwähnt in dem Interview, als jemand gesagt hat, dass ich die Möglichkeit eben hätte, für die USA zu spielen. Ich weiß auch nicht, wie viele da wirklich drüber nachdenken, ob das wirklich auf seinem Radar ist oder nicht. Das sehen wir dann, wie gesagt, wenn die Zeit kommt.
Gotta get the WrestleMania on the team. Aber wenn einer jetzt vielleicht beim Podcast zuhört und einen Scout von der deutschen Nationalmannschaft kennt, schickt mal den Link zum Podcast weiter. Wer weiß, was dann passiert. Julian Gressel ist auf jeden Fall erreichbar. Er ist auf WhatsApp. Man kann mit ihm sprechen. Julian, jetzt bist du inzwischen seit, glaube ich, 8 Jahren, ne, in den USA fest. Du bist mit einem Amerikaner verheiratet, das haben wir gerade gelernt. Du bist dabei, Bürger des Landes zu werden, kannst dann auch wählen und so weiter. Trotzdem, wenn du an Deutschland denkst, du hast ja auch gerade die Emotionen beschrieben, was dich mit deiner Familie verbindet und dieses Ganze, der Kern deines Berufs ja auch, der in deiner Kindheit liegt. Wenn du heute an Deutschland denkst oder jetzt gerade in Northern Virginia, was vermisst du?
Meine Familie, hundertprozentig. Also es ist immer meine erste Gedanke, meine erste Antwort. Jeden Früh, wenn ich aufwache mit dem Zeitunterschied, habe ich normalerweise ein paar WhatsApps von meiner Familie drauf, also das Erste, was ich so mache früh. Das ist ganz eindeutig, weil ich bin dann doch ein Familienmensch, was ein bisschen komisch klingt, weil ich dann doch so weit weg immer weggegangen bin oder dieses Weite gesucht habe in der Art, wo sie einfach nicht mitgekommen sind, aber wir sind. Ja, wir FaceTimen hier alle 2 Tage oder Videocalls alle 2 Tage mindestens, sodass meine Mutter auch ihr erstes Enkelkind natürlich sieht oft und bin da ständig in Kontakt mit meinen Brüdern und das ist so das definitiv das allererste, was da kommt, was ich denn vermisse an Deutschland.
Wann warst du zuletzt in Deutschland?
Ich war zuletzt... wann war ich zuletzt in Deutschland? Ist schon ein bisschen her, leider. Ich glaube Dezember 2019.
Oh wow, okay. Ja, und lässt du dir dann irgendwie Haribo kommen oder Milka oder hast du irgendwie so kleine Geheimnisse, wenn es um das Heimatgefühl geht oder Brot, was du dir zuschicken lässt?
Nee, ja, meine Mutter, die schickt öfters mal so eine kleine, ja, bisschen Haribo, bisschen Schokobons, weil die meine Frau auch gern isst. So ein bisschen Süßigkeiten schon, aber nicht so viel. Ich bin ja doch Sportler, ich kann ja nicht so viel essen.
Trotzdem, wer zuhört, Schokobons an die Gressels schicken, kommt immer gut an. Diese Einsamkeit, die du beschrieben hast, gerade wenn man auswandert, die ist ja wirklich was, mit dem man klarkommen muss, jetzt auch in Suburbia. Man muss irgendwie ein neues soziales Netz auch aufbauen, um sich herum neue Freunde finden. Und gerade ist es ja auch so in deinem Beruf, dass ihr irgendwie in so einer seltsamen Einsamkeit seid. Also ihr geht in diese Stadien rein, ihr lauft ein, wie du das beschrieben hast, aber es ist nicht mehr filmreif mit den johlenden Massen, sondern da sitzen ein paar Hansel, irgendwie die Security und der Trainer und Physio und vielleicht noch der Präsident vom Club auf den Rängen. Und im Fernsehen werden dann Leute reingeklebt per Videoscreen, wie wir das jetzt oft gesehen haben. Wie geht's dir damit? Wie geht's dir mit dieser Einsamkeit beim Spielen gerade, mit diesen Geisterspielen? Ist das was, woran man sich überhaupt gewöhnen kann als Profi?
Nee, also ich hoffe, ich gewöhne mich nie dran, weil es nicht schön ist. Also es ist ja, du darfst da spielen und du spielst dein Spiel und im Spiel merkt man es nicht so wirklich, aber alles drumherum ist anders und ist nicht so, wie es ist, wenn Fans da wären. Weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich Fußball spiele, warum ich Profifußballer bin, um den Fans eben Freude zu bereiten und den Fans da Spaß zu bringen, die zu entertainen. Und das konnten wir jetzt schon länger nicht machen, weil die eben nicht im Stadion sind. Und dieses Gefühl ist komplett anders. Und es ist schwer, es ist schwer in sich Momenten wirklich sich zu motivieren und da wirklich auch diesen inneren Drive zu haben und zu sagen, du komm, da nochmal durchgehen und hoffentlich nicht mehr lange, aber es ist nicht leicht. Und ich hoffe auch, dass es bald wieder kommt, dass wir da Fans in den Stadion haben, selbst wenn es nur 10% des Stadions ist. Mhm. Das merkt man sofort.
Versuchst du dir dann beim Spielen vorzustellen, dass die Fans da sind? Also auch dann vielleicht beim Jubeln oder wenn es darum geht, eben sich zu motivieren, was du gerade gesagt hast? Wie machst du das, dass du physisch in dieses Adrenalin reinkommst?
Ja, es ist viel über die Mannschaft, also es ist viel über die anderen Spieler mit, wo viele eben versuchen, dich so ein bisschen mit hoch zu pushen, wo wir einfach mehr machen müssen, um uns selber zu motivieren, so eine Art viel mehr reden müssen und viel mehr uns, ob der Trainer da ein bisschen mehr machen muss und so.
Also und den dann, Thomas Müller auspacken, sich einfach mehr anschreien auf
genau, so in der Art, ja. Also so ein bisschen abzulenken einfach, weißt du? Oder andere Motivationshilfen zu finden, wo du sagst, okay, nee, heute spielen wir mal für diesen tieferen Hintergrund, für den oder heute spielst du mal für deinen Bruder oder irgendwie sowas. Ja, und so solche Sachen sind öfter, habe ich ein bisschen was ausprobiert letztes Jahr, aber es kommt trotzdem nicht irgendwie gleich mit dem, was es ist, wie das Gefühl ist, wenn da Fans im Stadion sind und du da aufläufst und du da spielst oder wenn du ein Tor machst und die da feiern. Und, ja.
Spielt da auch Angst mit? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin als Spieler auf dem Platz, ich habe den Ball und da kommt jemand auf mich zu, ich weiß, der ist getestet, aber ich weiß auch, jetzt gibt's gleich einen Körperkontakt, beide schwitzen, man kommt sich sehr nahe, die Aerosole fliegen hin und her. Wie sehr spielt das auch bei dir eine Rolle, wenn du auf dem Platz stehst? Wie viel Angst spielt da bei dir im Kopf auch mit gerade?
Nicht wirklich. Von uns wurde von Anfang an gesagt, dass das Spiel selber und die Zweikämpfe selber und Fußballspielen selber eigentlich nicht wirklich, dass da nicht wirklich eine hohe Ansteckungsgefahr besteht. Und ich glaube den Ärzten das, ich glaube diesen Virologen das oder wie man auch immer die Experten nennt. Bin da eigentlich, ja, okay damit. Wie gesagt, wir werden getestet am Tag vorm Spiel, manchmal sogar am Spieltag. Und deswegen habe ich da eigentlich nicht wirklich viel Bedenken. Es ist ja eigentlich genauso riskant, in den Supermarkt hier zu gehen und einkaufen zu gehen, als dann da zu spielen. Vielleicht sogar noch riskanter, weil da die Leute eben nicht getestet sind, so oft wie wir getestet sind.
Viele, viele Stäbchen in der Nase und im Mund, oder?
Also nur Nase eigentlich bei uns, ja.
Nur Nase.
Ja. Am Anfang war es dann noch richtig tief, haben sie dann das Gehirn ein bisschen gekitzelt. aber mittlerweile ist dann nur so ein bisschen an der Nasenoberfläche, dass sie eben was bekommen und
ja. Ist mir jetzt auch gerade so gegangen. Also am Anfang in New York, die waren wirklich in meiner Stirnhöhle und jetzt Nase ganz easy und fertig. Also es ist irgendwie schwer zu verstehen, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin ganz dankbar, weil ich hatte auch immer den Eindruck, da werden jetzt gerade irgendwie ganz wichtige Teile meines Gehirns angezapft.
Ich hab dann da auch immer noch einen Kopfweh bekommen danach und so. Das war nicht so super. Aber wie gesagt, jetzt ist ja das vorbei und wir haben das damals auch machen müssen, um eben wieder spielen zu können. Und das war auch so eine Zeit, wo ich gesagt habe, ja, mache ich gerne, gib mir 10 davon und nur damit ich wieder spielen kann, mit der Mannschaft zusammen sein kann und trainieren kann und sowas. Ne? Das war eine schwere Zeit, diese Corona-Zeit, diese Lockdown-Zeit, wo wir wirklich nichts machen durften. Und
Olli, du hast noch ein paar knallharte Zukunftsfragen für Julian vorbereitet, ne?
Ja, vor allem möchte ich deine hellseherischen Fähigkeiten hören. Wer wird deutscher Meister?
Bayern München, mein Lieblingsverein.
Wer wird Europameister?
Europameister.
Gut. Und findet sie überhaupt statt, die Europameisterschaft? Was ist deine?
Ja, ich glaube, sie findet statt. ob mit Fans oder ohne Fans, werden wir sehen. Hoffentlich mit hoffentlich ja vielen, aber hoffentlich wenigstens mit ein paar Fans. Ja, jetzt auf Deutschland zu wetten, wäre natürlich schon ein bisschen Risiko, oder?
Ja, vor allem, du spielst ja nicht mit. Ja, was soll denn da draus werden?
Ich sag mal Frankreich. Frankreich wird Europameister.
Frankreich? Ja. Und ist Yogi noch der richtige Trainer für Deutschland?
Puh, ist schwer für mich zu beurteilen, aber ich glaube schon. Ich glaube, die haben einen ganz guten Plan. Ja, natürlich ist es nicht so gelaufen, vor allem bei der letzten WM, haben dann ein paar Änderungen vorgenommen. Und ja, jetzt, wie gesagt, ich glaube, ein Turnier müssen wir ihnen das Vertrauen schon nochmal geben. Natürlich wird es ihm helfen, wenn er mich mal anruft und ich dann ihm ein bisschen helfen kann. Aber nee, nur Spaß beiseite.
Ganz ironisch gemeint, ja.
Ich glaube, ist schon noch der richtige Trainer. Wie gesagt, ich glaube, man muss den jungen Spielern einfach ein bisschen Zeit geben, um seinen Weg so ein bisschen zu finden und sich da eben zusammenzuschmeißen. Und ich glaube, wir waren schon immer eine Turniermannschaft, jetzt nicht bei der letzten WM, aber hoffentlich bei der Europameisterschaft können wir das wieder zeigen.
Und wer wird der beste Fußballer deiner Generation, der Mitte 90er Geborenen? Also quasi in deinem Alter, was glaubst du in deiner Altersrange?
Wie alt ist der Mbappé? Ich glaube, das wird so der beste Spieler.
Ja. Ich glaube 27 oder so ist der, glaube ich.
Ja, also der 23. Gefällt mir zurzeit richtig gut. Da muss ich sagen, ist so die nächste Generation.
Ah, 22. Okay. Wahnsinn. Okay.
Ich glaube, es ist Zeit für dein Maschinengewehr, Olli. Also Olli hatte immer ein Rapid Fire am Ende des Interviews, was er auf dich einprasseln lassen wird. Und Julian, du kriegst da so ein Entweder-Oder und musst dich ganz schnell entscheiden.
Okay.
Auf geht's.
Angriff oder Verteidigung?
Angriff.
Kopfball oder Volley?
Volley.
Freistoß oder Ecke?
Freistoß.
Rund oder eckig?
Rund.
Salary Cup oder kein Salary Cup?
Kein Salary Cup.
Jogi Löw oder Hansi Flick?
Hansi Flick.
Marcel Reif oder Bellaretti?
Bellaretti.
Kicker oder Elf Freunde?
Kicker.
ESPN oder Sports Illustrated?
ESPN.
Bayern München oder Borussia Dortmund?
Bayern München.
Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi?
Messi.
Feiern oder chillen?
Chillen.
Hund oder Katze?
Hund.
PlayStation oder Nintendo?
PlayStation.
TikTok oder Instagram?
Instagram.
Trainieren oder Netflix?
Trainieren.
Android oder iOS?
iOS.
Vegetarier oder kein Vegetarier?
Kein Vegetarier.
Gen Z oder Gen Y?
Gen Z.
Okay. Bahn oder Auto?
Auto. Autobahn.
David. David Letterman oder Jimmy Fallon?
Jimmy Fallon.
FIFA auf der PlayStation oder auf dem Platz?
Auf dem Platz.
Nerd oder Hipster?
Hipster.
Rot oder Blau?
Rot.
Michelle Obama oder Barack Obama?
Barack Obama.
Joe Biden oder Kamala Harris?
Kamala Harris.
Burger oder Döner?
Döner.
Neustadt an der Aisch oder Washington DC?
Neustadt an der Aisch.
Okay.
Da kommt doch der Frankie wieder durch. Danke dir, Julian. Danke, Olli. Wie immer haben wir ganz viel gelernt über dich in der kurzen Zeit. Super, super spannend. Und wir machen immer mit Musik zu bei uns, bei Wunderbar Together. Und du darfst dir einen Song aussuchen. Die Frage ist, wenn du mal deine innere Playlist durchgehst, bei welchem Song, lieber Julian, fühlst du dich ganz besonders wunderbar?
Bei mir ändert sich das immer, wenn ich ehrlich bin. Ich hab nicht so einen Song, wo ich immer drauf zurückgehe. Zurzeit ist das Paradise von Basi, wo wo wir in der Dominikanischen Republik waren vor ein paar Wochen, eine Woche Urlaub gemacht haben, wo ich das erste Mal meine Mutter wieder gesehen habe über einem Jahr. Und wo ich jedes Mal, wenn ich diesen Song höre, zum Beispiel daran denke, dass wir eben da im Paradise in der Dominikanischen Republik, ich meine Familie wieder gesehen habe, meine Mutter, mein Bruder, und die da das erste Mal ihre Enkeltochter kennengelernt haben. Und es war einfach eine schöne Zeit, und da ist so dieses Lied einfach zur Zeit in meinem Kopf drin.
1, 2, 3, 4. Hands in your body, I'm grabbing your ass. Enjoying the moment, cause life moves too fast. I'm looking forward, ignoring the past. These are the times that we'll laugh looking back. I'm getting lucky like coins in a well. Goodbye to my haters, I'm wishing you well. This is my man, if you couldn't tell. This is our life and we living it well. Late nights in the city causing hell. Burn this bitch into the ground, oh well. All we got tonight, let's do this right. Let's do this right, let's go to Paradise. This shit be like Friday nights. This shit made me feel alive. I feel like we in paradise.
Paradise. Super, wow. Cool. Hey, die Mama Gressel, wie heißt deine Mutter?
Barbara Gressel.
Barbara, wir feiern dich. Ich glaube, der ganze Podcast heute war eigentlich eine kleine Ode an Barbara Gressel und die WrestleMania, die Neustadt Aisch losgegangen ist, damit daraus einer der besten Fußballer seiner Generation werden konnte. Julian Gressel, der heute bei uns im Podcast zu Gast war. Julian, ganz, ganz lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast, und dir und deiner kleinen jungen Family in den Suburbs in Northern Virginia alles, alles Gute. Und wir freuen uns wahnsinnig, dass du hier warst. Das letzte Wort im Podcast ist immer das unseres Gastes. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Mantra, ein persönliches, was du mit uns teilen möchtest? Oder irgendwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
Nee, eigentlich nicht viel. Also ich hoffe, erstmal danke natürlich für die Einladung. Danke, dass ich hier dabei sein durfte. Und wie gesagt, es ist immer schön, solche Interviews oder Podcast-Form zu geben. Vor allem, weil es auf Deutsch ist und weil ich eben diesen Bezug nach Deutschland eben sehr gern beibehalten will. Also liebe Grüße nach Deutschland an alle. Ich hoffe, ihr haltet diese Zeit gut durch und steht das alles gut durch. Und hoffentlich ist alles bald wieder vorbei. Und wir können bald zu unserem normalen Leben zurückkehren. Also bleibt gesund und liebe Grüße.
Und du hast, Julian, du hast ja selbst auch einen Podcast gerade gestartet. Willst du mal kurz sagen, wie der heißt? Weil für die Leute, die immer noch zu Hause im Lockdown sind und Podcasts gerne hören, können auch deinen Podcast hören.
Ja, stimmt. Wir haben einen mit einem anderen Deutschen noch, der in der MLS spielt, dem Fabian Herbers, der spielt in Chicago. Mit dem haben wir jetzt einen Podcast angefangen. Ist auf Englisch, geht viel über MLS und unser Leben hier eben in den USA und über die Liga. Heißt Soccer Podcast. Also sind ZEE, so haben wir das geschrieben, ZEE Soccer Podcast. Und wie gesagt, hört rein, wenn es euch interessiert. Wir würden uns freuen und so ein bisschen über das Leben hier in den USA einfach zu berichten und da ein bisschen zu entertainen, auch wie gesagt für die Fans da zu sein, ein bisschen einen Hintergrundeinblick eben in das Leben zu geben.
Also ich höre auf jeden Fall rein und wir werden das auch in die Shownotes schreiben. Ja, vielen, vielen Dank dir, Julian, und danke an Barbara.
Perfekt, danke schön.
Super, danke dir. Und wer diesen Podcast hier mag, der darf ihn genau wie Julians Podcast abonnieren. Wenn ihr einen Tipp für einen spannenden Gast habt oder Feedback, schreibt uns an felix@wunderbartogether.de. Macht's gut da draußen, stay wunderbar, stay healthy. Tschüss, bye bye.